Was war der beste Cliffhanger, den du schon gesehen hast, in einem Film oder in einem Buch? Ich habe einige Beispiele, aber einer, der mir sofort eingefallen ist, als ich über diese Frage nachgedacht habe, war das Ende vom zweiten Film von Fluch der Karibik. Ich werde alles spoilern, tut mir leid. Aber da sehen wir, dass Jack Sparrow, Will Turner und Elizabeth Swann erfolgreich gegen den bösen Piraten Davy Jones gesiegt hat. Flying Dutchman wurde verschlungen, alles beseitigt. Also dieser Pirat und dieser Schiff, die alle wirklich große Angst eingejagt haben. Dabei ist tatsächlich der Jack Sparrow aufgeopfert worden, aber das gehört zu den besten Geschichten. Einer muss sterben. Die Geschichte brauchte nichts mehr. Alles wurde aufgelöst. Jack Sparrow, der Held, wurde aufgeopfert. Aber dann plötzlich in der letzten Szene gibt es dieses Drehen. Da erscheint Captain Barbosa. Für diejenigen, die Fluch der Karibik kennen, wissen, dass Captain Barbosa in dem ersten Film eigentlich gestorben ist. Aber er kommt wieder, der lebt wieder. Und er soll tatsächlich auch helfen, Jack Sparrow wieder aus den Toten zu bringen. Und da endet der Film. Eine krasse Cliffhanger. Die Geschichte war doch nicht zu Ende. Da gab es noch mehr. Ja, die besten Geschichten sind so: Das Ende öffnet neue Horizonte für die nächste Erzählung. Und so ist es mit dieser Geschichte hier, die wir heute auch zum Ende bringen. Heute kommen wir zum Ende vom Leben von Abraham und auch dieser Predigreihe durch sein Leben. Und es ist ein passendes Fazit, es ist einen runden Abschluss tatsächlich. Ja, wir sehen hier, Gott war ihm tatsächlich dem allen treu und verlässlich. Er hat alle seine Verheißungen erfüllt. Also wenn ihr euch zurückdenkt, ganz am Anfang dieser Predigreihe im Januar, da haben wir Kapitel 12 bedacht und da wurden die Verheißungen schon gegeben. Was waren die? Das waren, dass er viele Nachkommen bekommen wird. Ja, was lesen wir hier in den ersten vier Versen? Check, hat er. Nicht nur Isaac und Ishmael, sondern viele anderen. Wir haben damals gelesen, dass er ein Land zugesprochen werden, dass ihm ein Land zugesprochen wurde, Kanaan. Und wo stirbt er? In Kanaan. Wo wird er begraben? In seinem Erbbesitz in Kanaan. Also check. Und dann noch Segen. Das wird hier auch betont, in Vers 8 zum Beispiel, dass er so viel hat, dass er alles Isaak weitergeben kann, dass er lebenssatt war. Segen, check. Gott erfüllte alles, ein gutes Ende, alles aufgelöst, zufriedenstellend. Und doch noch nicht wirklich. Das Ende von Abrahams Leben signalisiert gleichzeitig die Fortführung der Geschichte von Gott mit seinem Volk. Ja, die Geschichte geht tatsächlich noch weiter. Es werden neue Horizonte eröffnet. Es wird immer spannender, es wird immer schöner, es wird immer herrlicher und sie wird nie enden. Das ist, was diese Stelle uns zeigen will. Lass uns einsteigen und diese Gedanken weiter vertiefen. Erstens, Erbschaft für den einen Erben, Vers 1 bis 6. Also Abraham lebte nach Sarahs Tod noch 40 Jahre. In dieser Zeit nimmt er eine weitere Frau, Keturah, über sie lesen wir in Vers 1. Und sie gebiert ihm einige weitere Söhne. 6 insgesamt werden hier genannt, Vers 2 bis 4. Und diese Söhne werden auch später zu Familienoberhäuptern von Stämmen, ja, und Nationen, wenn man so will, die sich dann in der arabischen Halbinsel und dann in Mesopotamien auch sich niederlassen später in der Geschichte. Und sie werden auch später in der Geschichte immer mal wieder mit Israel was zu tun gehabt, vor allem Midian, also der Sohn in Vers 2. Israel wird noch viel mit denen zu tun haben. Zum Beispiel Moses Frau kommt aus Midian, Zippora. Und sofort wird uns klar, dass sich dadurch erfüllt, was Gott Abraham versprochen hat. In Kapitel 17, Vers 4 bis 6, da hat er gesagt, Nationen sollen von dir hinausgehen, hervorgehen. Abraham bekommt viele Söhne, viele Nachkommen. Aber an dieser Stelle gibt es ein Problem, nicht wahr? Das könnte problematisch werden. Viele Nachkommen bedeutet was? Viele Aspiranten für die Erbschaft. Viele, die Anspruch haben. Wir kennen das vielleicht aus unserem Leben, haben wir schon immer mal viele gehört, wie Familien auseinandergegangen sind wegen Erbschaft. In der Vergangenheit war das nicht anders. Viele Reiche, Königreiche sind tatsächlich zugrunde gegangen, wegen genau dieser Frage. Viele Erben haben Anspruch erhoben. Manche Schlauen lassen es nicht so weit kommen. Vielleicht sagt euch der Name Karl und Theo Albrecht was. Die übernahmen nach dem Tod ihres Vaters den Familienbetrieb und nach vielen Jahren haben sie, von Zusammenarbeit haben sie miteinander eine Ausmachung gehabt, genau, dass sie ihre Firma tatsächlich teilen in zwei. Und die kennen wir heute unter dem Namen Aldi Nord, Aldi Süd. Ja? Das war ihre Lösung. Abraham lässt es auch nicht so weit kommen. Er verlässt sich auch nicht auf die hoffentlich gute Laune von den Söhnen später. Ihr gutes Wohlwollen. Ja, Isaac darf schon alles haben. Nein. Er geht kein Risiko ein, es geht um Gottes Plan. Und so sorgt er vor. Und während er noch lebte, wird hier betont, Vers 5, hat er schon bestimmt, nur Isaac wird der Erbe sein. Und so schickt er alle anderen weg, von seinem Angesicht weg. Nun ganz sicher nicht, weil Abraham diese anderen Söhne egal sind. Ja, wir sehen in Vers 6, er hat ihnen viele Geschenke gegeben. Er hat dafür gesorgt, dass sie auf eigenen Beinen stehen können. Und später in der Geschichte sehen wir auch, also sie können auf eigenen Beinen stehen. Aber er schickt sie trotzdem weg. Weg von Kanaan. Nach Osten hin. Sie bekommen nicht, also keinen Anspruch auf seine Erbschaft. Denn Abraham weiß, nur einer ist der Erbe. Nur Isaac. Ja, die Verheißungen sind allein mit Isaac, dem Sohn der Verheißung, verbunden. Aus diesem Grund hat er auch viele Jahre davor seinen ersten Sohn, Ishmael, weggeschickt. Könnt ihr euch erinnern? Kapitel 21 ist das Thema da. Ja, damit wird sichergestellt, dass es nach seinem Tod zu keinem Streitigkeit kommt, keine Beanspruchungen von anderen. Nun, das war Abraham nicht einfach. Wir wissen damals, als er Ishmael losgeschickt hat, das hat ihm eigentlich gar nicht gefallen, als diese Aufforderung von seiner Frau Sarah zuerst kam. Gott musste ihn eigentlich dazu zwingen. Interessant hier, dass er gleich die Initiative nimmt. Auch wenn es ihm sicher genauso wenig gefallen hat, seine Söhne wegzuschicken. Aber Abraham war wichtiger, dass er diese Verheißung erlangt. Diese Verheißung durch den Sohn der Verheißung. Als eben diese Verheißungen zu riskieren, indem er seine Söhne alle nett beieinander hatte und in seiner Nähe hatte. Ihr Lieben, manchmal, wenn wir mit Gott gehen, kann es zu solchen schmerzhaften Trennungen kommen. Manchmal müssen wir Freundschaften, müssen wir Familienangehörigen, andere Bindungen aufgeben, wenn diese Bindungen eben Gottes gute Pläne mit uns im Weg stehen oder eben riskieren. Deshalb lehrte Jesus in den Evangelien, dass wir um seinetwillen tatsächlich bereit sein sollen, unsere engste Familie aufzugeben, wenn es am Ende darauf kommt, entweder Jesus oder diese. Aber dabei sollen wir niemals aus den Augen verlieren, dass wir viel mehr gewinnen als verlieren. Jesus und seine Segnungen sind unendlich viel wertvoller und fester, dauerhaft, als jede Sache, die wir um seinetwillen aufgeben könnten. Ein Beispiel. Viele Christen haben gemerkt, dass als sie zum Glauben kamen, mussten sie tatsächlich ihre Freunde verlieren, weil sie wollten nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Manche sogar Familien. Und dann haben entdeckt, ja, das haben sie verloren. Aber in der Gemeinde Christi haben sie eine neue Familie gewonnen, die noch viel tiefer war und viel dauerhafter. Und das hat sie getröstet. Davon dürfen wir ausgehen. Was wir aufgeben für Jesus, ist nie größer, als was wir bekommen. Wenn wir nur sehen könnten, was Gott für uns in Jesus Christus schon alles vorbereitet hat, würden wir keine Sekunde zögern, Dinge loszulassen, die wir loslassen müssten. Denn wie Isaac ist Jesus der Erbe, der eine Erbe, Gottes Erbe. Und Gott hat ihm alles gegeben. Gott hat ihm Macht gegeben, Gott hat ihm Autorität gegeben, Gott hat ihm alle Segnungen gegeben, Gott hat ihm Eigentum gegeben, Besitz, Herrschaft, Reich, eine neue Menschheit, eine neue Familie, Ewigkeit, in der schönsten Ort, die du je vorstellen könntest. Das wurde alles Jesus gegeben, das ist ihm, das gehört ihm, das ist sein Besitz. Er ist der alleinige Herrscher. Deswegen, wenn wir Jesus haben, haben wir alles. In Ewigkeit. Gott gab Jesus, dem Erben, alles. Und Jesus teilte es mit uns. Es gibt nichts, was du aufgeben könntest, was er dich nicht in vollem Maß entgilt. Und wenn das uns klar ist, befähigt es uns, um Jesu Willen auch Dinge, schwierige Dinge zu tun, Dinge aufzugeben. Aber das müssen wir klar vor Augen haben. Jesus ist der Erbe, ihm gehört alles, mit Jesus gehört uns auch alles. Abraham hatte die Verheißungen Gottes klar im Blick und sie waren ihm so wertvoll, dass er an den einen Sohn der Verheißung festhielt, während er alle anderen weggeschickt hat. Wir dürfen auch an den Sohn der Verheißung, den Sohn, den einen Erben, Jesus Christus festhalten. Nach dieser letzten wichtigen Aufgabe starb Abraham, nachdem er ein langes Leben im Land der Verheißung genoss. Dazu kommen wir in den nächsten Versen, Vers 7 bis 10. Langes Leben im Land. Abraham starb mit 175 Jahren, lesen wir in Vers 7. 100 Jahre genau, seitdem er in Richtung Kanaan ausgebrochen ist. Das finde ich auch cool, interessant. Ne? Als er aufgebrochen ist, hat er bestimmt gedacht, die besten Jahre sind hinter mir. Fehlanzeige. Sein Leben war nicht mal die Hälfte vorbei. Er war gerade mittendrin. Und nun rückblickend hat er ein volles Leben gehabt. Ja, es steht da in Vers 8, er ist in gutem Alter und lebenssatt gestorben. Diese Betonung auf sein Alter und auch diese Aussage ist wichtig. Denn wenn wir eigentlich darüber nachdenken, im ersten Kapitel von 1. Mose haben wir auch einige Menschen, wo wir die Alter wissen, mit wem sie gestorben sind. Und da merken wir, eigentlich sind die Menschen damals viel älter geworden. Also vergleichsweise, also für uns 175 Jahre alt, boah, das ist sehr groß, aber vergleichsweise im 1. Mose ist das eigentlich ziemlich gering. Aber eines stellen wir fest, auch in den ersten Kapitel von Mose, dass von Generation in die andere Generation sind die Lebensalter immer weniger geworden. Die Menschen sind immer früher gestorben. Also es ist ein Trend. Ja? Das geht bergab. Der Tod ist immer bedrohlicher. Der Tod kommt immer schneller. Das heißt, wenn hier betont wird, in gutem Alter und lebenssatt, das soll für uns klingen, oh wow, das ist ein Luxus, das ist nicht selbstverständlich. Der Trend wird gebrochen irgendwie bei Abraham. Ja, hier, es ist ein Ausreißer, wenn man so will. Das ist, was der Autor hier sagen will. Das ist ein Zeichen, ein ganz klares Zeichen von Gottes Segen, Gottes Wohlwollen, auch in Bezug auf sein Alter. nun nicht nur im Leben, sondern auch im Tod erlebt, in Anführungsstrichen, Abrahams Segen. Schau Vers 8. Er wird begraben, nicht nur von Isaak, sondern von Ishmael auch. Das war das Letzte, was wir über Ishmael gehört haben. Er wurde weggeschickt nach einem Streit zwischen ihren Müttern. Eins der größten Wünsche von meinen Eltern war immer, dass meine Geschwister und ich vereint bleiben. Das haben sie uns immer betont. Freunde werdet ihr verlieren, aber ihr müsst vereint bleiben. Es sind 5 Geschwister, vereint bleiben ist nicht so einfach. Aber das war ihnen sehr, sehr wichtig. Ich glaube, das geht den meisten Eltern so. Und diese einst entfremdeten Brüder, die viele Jahre zuvor der Grund für viel Herzenskummer für Abraham war, werden im Tod Abrahams wieder vereint. Auch das ist ein Zeichen von Gottes Wohlwollen und Segen. Hört zum Beispiel, was Psalm 133 sagt. Siehe, wie fein und lieblich ist's, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen, denn dort verheißt der Herr Segen und Leben bis in Ewigkeit. Das ist ein Zeichen von Segen. Nicht nur im Leben, sondern auch im Sterben wird Abraham gesegnet, nochmal gesegnet. Und das haben wir schon kurz angesprochen, aber schaut nochmal, wo Abraham begraben wird, Vers 9 bis 10. Über diese Grabstätte haben wir ausführlich gehört in Kapitel 23, da wird das beschrieben, wie es dazu kam. Und da haben wir gemerkt, dass er bestand darauf, dass Sarah nicht in der Heimat zurück in Haran begraben wird, sondern hier. Das ist nicht üblich gewesen. Damit wollte Abraham sagen, das ist unsere neue Heimat und er selbst jetzt wird auch dort begraben. Das, die Botschaft hier ist, Kanaan ist seine Heimat. Der ist angekommen. Entsprechend der Verheißungen Gottes. Das Land gehört ihm nicht ganz, noch nicht, aber schon ein Stück. Und er ist da drin und er ist zu Hause. Stellt euch also Abraham im Sterbebett vor. Er weiß, ein paar Tage bin ich nicht mehr in dieser Welt. Aber er schaut auf sein Leben zurück und überlegt, was habe ich alles erlebt. Stellt euch vor, viele Kinder habe ich. Kinder friedlich miteinander habe ich. Bin im Kanaan, im gelobten Land habe ich auch. Hohes Alter habe ich erreicht. Ich lebe in Sicherheit, mangle an nichts. Gott hat alles gegeben, was er mir versprochen hat. Was fehlt noch? Nichts. Gott hat alle seine Verheißungen in der Tat erfüllt. Auf Abrahams Leben konnte man schreiben, oder in seinem Grabstein konnte man schreiben, erfüllt. Und doch freilich nicht ganz, oder? Es gab es noch viel, viel mehr zu kommen. Und Abraham wusste das. In den letzten Wochen haben wir öfters Hebräer 11 gehört, also diese kleine Zusammenfassung von Abrahams Lebensweg und Glaubensweg. Und da haben wir gehört, dass selbst Abraham wusste, das war noch nicht alles. Er wartete noch auf eine viel bessere Stadt, auf eine viel größere Stadt, auf eine wunderbarere Zukunft, der über sein Leben hinausgeht. Er wusste, dass es noch mehr gibt. Trotz aller Erfüllungen von den Verheißungen Gottes, es gibt noch mehr. Und darauf hat er sich gefreut. Abraham konnte sagen, Gott hat alle Verheißungen schon jetzt erfüllt. Und doch noch nicht ganz. Da gibt es noch mehr. Und ihr Lieben, genauso geht es uns. Wir stehen an einer späteren Stelle in Gottes Heilsplan und rückblickend können wir sagen, wow, es gab so viel mehr seitdem, seit Abrahams Tod. Aber wie Abraham gilt für uns auch und boah, es kommt so viel mehr noch. Auf viel mehr dürfen wir uns freuen. Denn Gottes Verheißungen werden nicht nur einmal erfüllt, sondern es gibt immer größere Ebenen. Immer neuere Dimensionen dazu. immer größere Reichtümer seiner Gnade zu entdecken. In diesem Leben und tatsächlich in der Ewigkeit auch. Hört, was Paulus sagt in Epheser 2, 4 bis 7. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Vergangenheit. Und er hat uns mit aufgeweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Vergangenheit. Und dann Vers 7. Damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtümer seiner Gnade. Durch seine Güter gehen uns in Jesus Christus. Wir haben schon so viel Segen von Gott empfangen, nicht wahr? Aber was steht hier? Es gibt noch so viel mehr. So viel reicher. So viel größer. Ja, dieser Zustand von schon jetzt noch nicht, das kennen wir in dieser Zeit. Ja, dieser Zustand, den Abraham kannte, das kennen wir, das ist unser Zustand. Und hier ist die Überraschung für uns vielleicht. Es bleibt in gewisser Hinsicht unser Dauerzustand, für immer. Da wird immer dieser schon jetzt noch nicht. Da wird immer größere Dimensionen von Gottes Verheißung, von Gottes Güter zu entdecken. Für immer. Immer mehr von Gottes Güter, immer mehr von Gottes Liebe erfahren, immer mehr von Gottes Wohlwollen, von Gottes Segen. Eine größere Erfahrung, die immer weitergeht. Manchmal denken wir, ich kenne Gott, ja, da gibt es noch nichts Neues zu entdecken. Auch als Pastor habe ich das immer mal wieder gedacht. Und in aller Liebe sage ich mir und auch euch, falsch. Du darfst dich erwartungsvoll öffnen für eine immer tiefere Erfahrung von Gottes Liebe und Güte in diesem Leben. Du darfst dich erwartungsvoll tiefer eintauchen in der Beziehung mit Gott und du wirst nie enttäuscht sein. Ein indischer erfolgreicher Unternehmer, der in Amerika seine Millionen gemacht hat, Sanj Kalra, der sagt, also er wurde Christ, alles, was ich mir erwarb, hatte ein Ende. Ein Sportwagen habe ich mir gekauft und es war bald alt. Als ich Jesus aber kennengelernt habe, habe ich etwas gefunden, das kein Ende hatte. Und wenn das schon für unser Leben hier auf Erden gilt, wie viel mehr bei Gott? Manchmal denken wir, ja, einmal im Himmel angekommen, da werden wir schon alles schön finden, aber irgendwann werden wir ja alles kennen, oder? Wir würden vielleicht das nicht so offen zugeben, aber viele von uns haben vielleicht schon der Gedanke gehabt, also ich weiß, ich habe diese Gedanke schon gehabt, wird der Himmel nicht irgendwann langweilig? In aller Liebe, Quatsch! Wir werden die Ewigkeit damit verbringen, unser unendlicher Gott immer tiefer zu erkennen. Ja, immer tiefer in dieses Ozean seiner Liebe und Gnade eintauchen. Immer neue Dimensionen seiner Güte entdecken. Es ist wie das Universum. Ich habe in Dokumentarfilmen gehört, dass je mehr Wissenschaftler forschen, das Universum forschen, desto größere und neuere Horizonte eröffnen sich. Am Anfang haben die gedacht, das Universum ist groß, aber nur so groß. Und mittlerweile sagen sie, ja, wissen wir nicht. Gibt so viel mehr. So ist die Ewigkeit. So ist die Ewigkeit bei Gott. Diese Aspekte wurden mir sehr lebhaft, als Catherine und ich dieses Jahr in den Iguazu-Fällen in Brasilien waren. Die Argentinier würden sagen, es ist in Argentinien, aber es ist in Brasilien. Sind gigantische Fälle, 2,7 Kilometer erstreckt sich diese Wasserfälle. Und du fängst da an, wo die Fälle am weitesten zu sehen sind und am schwächsten sind. Aber ich sage euch, auch da waren wir verblüfft und waren wir erstaunt. Und dann du kommst immer näher zum Wasserfälle. Ja, du gehst entlang und du kommst immer näher zum Wasserfälle. Es wird immer größer, immer schöner, immer mitreißender. Irgendwann fühlst du auch das Wasser. Es ist gigantisch. Du wirst umzingelt von dieser Strömen von Wasser. Millionen Kubikmeter jeder Minute. Das ist eine wunderschöne Sache. Und wisst ihr, als ich diesen Weg 2,7 Kilometer so gegangen bin, an unterschiedlichen Stellen habe ich gedacht, boah, ist das schön. Aber ich wusste, ich habe gehört von anderen, es wird noch schöner weiter. Und ich habe so gedacht, boah, ist das schön. Aber es wird noch schöner? Boah, ist das schön. Es wird noch schöner. Und tatsächlich, es wurde immer schöner. 2,7 Kilometer lang erlebte ich, was wir als Kinder Gottes in der Ewigkeit erleben werden. Nach 10 Jahren in der Ewigkeit, boah, das ist schön. Es wird noch schöner. Nach 100 Jahren in der Ewigkeit, boah, ist das schön. Wird es noch schöner? Nach 1000 Jahren, boah, war das schön. Wird es noch schöner? Nach 10.000 Jahren, boah, ist das schön. Wird es noch schöner? Erlebst du das Leben mit Gott aktuell als schön? Preis den Herrn, es wird noch schöner. Denkst du schon alles erlebt zu haben und dass es nichts Neues zu entdecken gibt? Falsch gedacht. Tauche tiefer. Erwartungsvoll. Es gibt eine Menge, die du noch nicht erlebt hast. Das Leben mit Gott wird nie langweilig werden. Das Leben im Himmel wird nie langweilig werden. Wir leben immer in dieses schon jetzt, aber doch noch nicht. Auf diese wunderbare Zukunft dürfen wir uns freuen. Warum? Weil der Sohn es für uns sicher gemacht hat. Dazu kommen wir zum letzten Vers, letzter Punkt, sichere Segen durch den Sohn. Das letzte Wort in der Erzählung von Abrahams Lebenszyklus ist gar nicht mehr über Abraham. Es ist Isaac. Schau auf Vers 11. Abrahams Geschichte und Glaubensweg ist zwar zu Ende, aber eigentlich noch nicht. Gottes Geschichte mit seiner Familie wird weitergehen. Es ist interessant, unser Blick wird besonders auf Gott als den Überwinder von Tod gelenkt in diesem letzten Vers. Habt ihr das gemerkt? Denn am Ende haben wir nochmal einen Hinweis, wo Isaac lebt. Es wird betont, beim Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Das ist ein besonderer Ort im Lebenszyklus von Abraham. Dreimal taucht es auf. Von Hagar wurde dieser Ort so benannt, in Kapitel 16, könnt ihr euch erinnern? Sie hat Gott dort erlebt als derjenige, der sie am Leben erhalten hat und für sie sorgt und sie für sie sorgen wird. Ja, sie war voll verzweifelt in dieser Szene und dann hat Gott sich ihr offenbart. Und das war quasi ihre Erfahrung mit Gott. Er ist der Lebendige, der mich sieht. Und dann taucht diese Brunnen wieder auf in Kapitel 24. Als Isaac den Tod von seiner Mutter trauerte. Und da kam Gottes Trost zu Isaac in Form von Rebekka. Und mit Rebekka der Bestand, das Überleben, das am Leben erhalten von Abrahams Familie. Und nun noch einmal, da wo es um den Tod von Abraham geht, werden wir als Leser nochmal daran erinnert, wer Abrahams Gott ist. Der ist der Lebendige. Der ist der Überwinder von Tod. Und der ist derjenige, der Abrahams Familien am Leben behalten wird. Der Tod Abrahams endet nicht seine Geschichte. Abrahams Geschichte geht über zur nächsten Generation. Und so wird der alleinige Erbe, also Isaac, zu dem neuen Träger von Gottes Segen. Gottes Segen wird weiter fortgeführt. Ja, in Vers 11 wird betont. Und durch Isaac wird der Segen an die nächste Generation und dann an die nächste Generation und so weiter herangetragen. Stellt euch einen kleinen Bach vor. My Hachinger Bach. Das fließt durch die Gegend. Es ist so klein, dass viele Leute gar nicht wissen, dass es da ist. Man kann es leicht übersehen. Man geht über und, ach so, da war ein Bach. Es fließt von Oberhaching bis Bogenhausen so. Und dann geht sie unterirdisch. Und da ändert sie auch ihren Namen. Sie wird Hüllgraben benannt. Ist das gleiche Wasser, nur ein anderer Name. Die meisten Leute haben keine Ahnung, dass Wasser unter ihren Fuß fließt. Irgendwann taucht dieses Wasser im Ismaninger Speichersee auf. Ziel erreicht? Nein, noch lange nicht. Dieses Wasser hat noch weit zu gehen. Es geht weiter in die Isar, also die Ismaninger Speichersee speist dann die Isar und dann in die Donau. Und dann geht es durch Deutschland, Österreich, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Serbien, Bulgarien, Rumänien, Moldawien, Ukraine, bis es dann endlich im Schwarzen Meer. Wow, wir haben Geografen unter uns, sehr schön. Das wusste ich nicht. Ich habe gedacht, irgendwo im Mittelmeer, aber das stimmt nicht. Im großen Schwarzen Meer. Ja, seht ihr, wie wichtig unsere Ortschaft ist? Bespeist das Schwarze Meer. Aber ein noch größerer, wichtigerer Punkt ist sein Bild für Gottes Geschichte mit Abraham. Gott versprach, dass durch Abrahams Samen Segen für die ganze Welt kommen soll. Kleine Anfänge. Oft hat das unbedeutend ausgesehen, leicht zu übersehen von den Menschen in dieser Zeit. Lange Strecke hat man den Eindruck, dass nichts passiert, aber im Hintergrund geht es weiter. Immer wieder gab es einen Höhepunkt. Sicherlich bei der Geburt von Isaak und dann später mit dem ganzen Auszug aus Ägypten und dann gab es so den König, großer König David und so weiter. Aber das war alles noch nicht das Ziel. Der Segensfluss geht weiter, durch viele Jahrhunderte, durch viele Menschen, einige wichtige, andere unwichtige und unbekannte, bis der Segensfluss ihr endgültiges Ziel erreicht hat in Jesus Christus. Den einen endgültigen Samen Abrahams. Und wie das Wasser im Schwarzen Meer zu einem gewaltigen Meer wird, breitet sich in Jesus der Segen Gottes in alle Welt aus. Ihr Lieben, warum ist das so eine gute Nachricht für uns? Denn von Anfang an leben wir Menschen von Natur aus unter Gottes Fluch, nicht Segen. Wir haben, wie unsere Eltern Adam und Eva, alle gegen Gott rebelliert. Ja, wir lieben ihn nicht, wie wir lieben sollen. Wir richten unser Leben nicht nach ihm aus. Wir verachten sein Wort. Wir gehen auf unseren eigenen Weg. Die Bibel sagt, das bringt Gottes Fluch, nicht Segen. Fluch ist unser Zustand. Aber Gott in seiner Barmherzigkeit, in seiner reichen Gnade, in seiner großen Liebe, kündigte von Anfang an, dass er durch einen besonderen Nachkommen eine neue Menschheit gründen würde und viele Segen bringen würde. Wie ein Segenskanal. Und dieser würde den Fluch endgültig beseitigen für alle, die an ihn glauben. Und dieser eine würde die Sünde und den Tod besiegen und Menschen wieder in die selige Gemeinschaft mit Gott bringen. Das hat Jesus, der Nachkomme Abrahams, gemacht. Er lebte, wie wir hätte leben sollen. Aber ist, als wäre er der schlimmste Sünder bestraft worden. An unserer Stelle. Dadurch nahm er unsere Sünde und den Fluch auf sich, der auf uns war. Und er warb für uns stattdessen Gottes vollkommenen Wohlwollen. Gottes vollkommenen Segen. Dann am dritten Tag ist er dann siegreich aus dem Tod hervorgegangen und den Tod dadurch entmachtet, sodass der Tod nicht mehr das letzte Wort hat. so dass das, was Abraham nur im Kleinen erlebt hat, dieses Leben satt, tatsächlich zu einer Realität wird, die in die Ewigkeit geht. Jesus machte das möglich. Alle, die durch den Glauben sich zu Jesus binden, sich mit Jesus eins machen, erleben Vergebung der Sünden, ewiges Leben und jeden Segen Gottes, jetzt und für immer. Deshalb sagt Paulus folgende Worte in Epheser 1,3: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Wohlgemerkt, das geschieht in Christus, in ihm allein. Genauso wie die Erbschaft und der Segen Isaak exklusiv gehört hat, gehört es exklusiv dem endgültigen Nachkommen Abrahams. Es geht nur über diese eine Segenslinie, diesen einen Nachkommen. Und gleichzeitig ist es für alle Menschen gemeint, denn Jesus seinerseits macht es allen zugänglich, die an ihn glauben. Er ist der Segenskanal. Es ist also exklusiv, inklusiv. Exklusiv, weil es nur durch Jesus kommt, inklusiv, weil alle Menschen durch Glauben Zugang dazu haben. Freunde, wenn ihr euch Jesus noch nicht anvertraut habt, noch nicht eins durch den Glauben mit Jesus seid, hört beides sehr genau zu. Ohne Jesus bleibst du unterm Fluch. Keine Chance auf Segen, weil es Jesus exklusiv gehört. Aber du darfst in diese Familie Jesu kommen, wenn du dein Vertrauen auf ihn setzt. Das ist die zweite Sache, die du ganz genau hören sollst. Denn da wird jeden Segen garantiert. Wenn du Christ bist, lass dich dadurch ermutigen. Jesus ist nicht nur der Erbe, sondern der Segenskanal. Im Glauben bist du mit ihm verbunden, sodass was ihm gilt, dir gilt. Du wirst durch den Glauben Miterbe Christi. Du bist in Jesus siegessicher und segenssicher. Überlegt euch mal, was für einen Unterschied das in unserem Leben machen würde, je mehr diese Wahrheit unsere Perspektive füllen würde. Wie wir mit Segen und vor allem mit Schwierigkeiten, mit Herausforderungen umgehen würden in diesem Leben. John Newton, der das Lied Amazing Grace, oh Gnade Gottes, wunderbar geschrieben hat, hat das so formuliert. Angenommen, ein Mann wäre auf dem Weg nach einer Stadt, um ein großes Anwesen in Besitz zu nehmen. Und seine Kutsche bliebe eine Meile vor der Stadt liegen, sodass er den restlichen Weg zu Fuß zurücklegen müsste. Für was für einen Narren hielten wir ihn wohl, wenn wir sehen, wie er die Hände rang und die ganze verbleibende Meile hindurch schluchzend jammerte: Meine Kutsche ist kaputt. Meine Kutsche ist kaputt. Es macht einen Unterschied, was wir vor Augen haben, oder? Die Schwierigkeiten oder die Herrlichkeit danach. Ihr Lieben, wie Abraham geht unser Glaubensweg auf Erden irgendwann zu Ende, aber wie bei Abraham ist es nicht das Ende. Die paar Jahre hier auf Erden sind kurz. Wir laufen auf eine wunderbare Erbschaft und Segen zu, die wir durch den einen Erben, den wahren Segensträger, Jesus Christus, haben. Das ist unser Ziel. Und die wird immer größer, die wird immer weiter, immer spannender, immer mitreißender, immer neue Horizonte werden uns eröffnet werden. Das macht aus unserem Leben schon jetzt und für immer ein Dauer-Cliffhanger. Preis den Herrn dafür. Ich bete.